guten Morgen miteinander. Danke, Michel, für die Blumen, die mir da schon geschenkt hast heute Morgen. Ich meine, ich wohne dort, wo die anderen Ferien machen. Wieso brauche ich noch Ferien? Brauche ich nicht. Ist auch schön, unter Partners zu sein. Ja, ihr seid Teil von dem, was wir weltweit machen. AVC ist die Abkürzung für Aktion für verfolgte Christen. Wir arbeiten in 60 Nationen, teilen die Nationen auf unter den verschiedenen AVC-Ländern. Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz, Italien. Neuerdings gibt es AVC in Syrien, Nordirak und Türkei. Und wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ich freue mich, dass heute Morgen verschiedene Freunde da sind. Die einen, die kenne ich aus der Arbeit unter Flüchtlingen. Der Mechti, der Kaweg, die für uns in Flüchtlingscamps geschafft haben, wo es 8.000 bis 10.000 Leute hatten, die dort Gas gegeben haben, die evangelisiert haben, die die Leute versorgt haben mit humanitärer Hilfe. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind aus dem ehemaligen islamischen Raum, Leute, die Jesus kennengelernt haben. Ich meine, das ist ja absolutes Wunder, muss man vorstellen. Wir haben vor 30 Jahren haben wir intensiv betet. Intensiv, dass Gott in dem 1040er-Fenster übernatürlich anfängt zu wirken, dass der Vater anfängt mit Banden von Liebe Leute an sein Herz herziehen. Und ich bin damals ein junger Christ gewesen, vor 30 Jahren. Nach 2 Wochen beten habe ich gesagt, also wenn du Gott bist, dann sollst du schon längst ein Räbeln dort unten. Und es hat nicht geräbelt. Und dann habe ich aufgehört zu beten. Gott sei Dank jetzt andere, die weiter betet haben. Und heute haben wir eigentlich genau das, die Erfüllung von diesen Gebeten. Das ist offener Himmel. Und ihr werdet nachher sehen mit den ein oder anderen Fotos. Man kann säen, man kann begüssen und man kann ernten, wie man es noch nie zuvor getan hat. Ab und zu kommt es mir ein bisschen vor, dass Christen so Tendenz haben, für Sachen zu glauben und zu beten. Und mit dem Beten verliert man ein bisschen auch den Glauben, für was man betet. Und dann irgendwas, wenn passiert das, wo man schon lange dafür betet hat, und dann merkt man, ich bin schon gar nicht parat. Der Herr ist da am Wirken und wir hinken hinten drin. Und das ist die Situation, die wir in den orientalischen Ländern haben. Wir haben Tausende, Hunderttausende, die das Evangelium hören. Es hat Tausende, die sich bekehren, zum Teil täglich. Und wir kommen wie nicht hinten nachher, um die zu begleiten und zu bejüngern. Ich glaube auch, es ist wichtig zu sagen, in der Zeit, in der wir leben, die wiedergeborenen Christen, die vom Geist erfüllten Christen, sind die raschest wachsende Community weltweit. Täglich zwischen 200 bis 400.000 Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und das ist doch absolut einzigartig und fantastisch. In der Bibel heisst, es ist böse Zeit. Ich sage dem, es ist gespunnige Zeit, absolut gespunnen. Ich meine, da hast du einen Kim und da hast du einen Trump, die nicht wissen, ob sie den nächsten atomaren Weltkrieg anfangen sollen. Dann hast du die Türkei, die instabiler ist als je zuvor. Du hast in Nordafrika, du hast 800.000 bis 1 Million Leute, die nur warten auf ein Schiff, wo sie können irgendwie auf Italien und dann von dort auf Zentraleuropa reinkommen. Du hast eine Instabilität auf dieser Welt, die es wie schon lange nicht mehr gegeben hat. Und Gott sagt in dem Ganzen, jawohl, es ist böse Zeit. Kaufen die Zeit aus. Und ich glaube, böse Zeit ist es für jemanden, der Jesus Christus nicht kennt, der die Sicherheit nicht hat, der nicht weiss, in Zukunft kann passieren, was es will. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht, es muss so kommen. Ihr müsst von Kriegsgeschrei und Krieg hören und Katastrophen und Erdbeben und Hungersnöte. Das muss so kommen. Aber jemand, der Jesus Christus nicht kennt, Mann, was muss das für eine Angst und für einen Zerriss sein? Und darum sagt Jesus, es ist böse Zeit, kaufen die Zeit aus. Für die, die Jesus nicht kennen, ist es böse Zeit. Für uns ist es die beste Zeit, die wir je hatten. Ich meine, noch nie wir können intensiv arbeiten, wie wir es jetzt so können. Darum will ich euch kurz, bevor wir in die Message hineingehen, das eine und das andere Bild zeigen, wo wir intensiv im Moment dran sind. Das erste Bild, das ist ein Foto aus der Türkei. Wir haben dort angefangen, vor ein paar Jahren auch zu arbeiten, wo ein Freund von mir mit einem Lastwagen unterwegs war. Ich bin gerade in Vietnam gesehen. Morgen um 3 läutet er mir an und sagt, hey Sascha, ich bin mit einem Lastwagen voll Medikament, voll Decken, voll Kleider, voll Essen unterwegs. Ich fahre gerade durch Syrien, mitten durch IS-Gebiet durch und ich bin auf dem Weg zum nächsten Flüchtlingscamp, wo nahe an der türkischen Grenze ist. Und ich denke, bist du wahnsinnig, was machst denn du dort? Dann sagt er, ja, das ist eine Chance. Gott hat mir schon vor Jahren gezeigt, das kommt und jetzt müssen wir die Chance packen und nutzen und diesen Leuten dienen, weil die werden offen sein für das Evangelium. Und effektiv, mir hat sich sich dann angefangen zu kümmern um ein Flüchtlingscamp, wo Fassungsmöglichkeiten hatte, bis zu 10'000 Leute. Wir haben dort während Jahren haben wir 6'000 bis 8'000 Leute täglich ernährt. Wir haben sie besucht in ihren Zelten drin. Wir haben zum Teil hektoliterweise Schwarztee getrunken mit diesen Leuten. Wir haben ihnen zugelassen, was ihre Nöte sind, von wo sie herkommen. Viele sind geflohen aus Kobane, aus Raqqa raus, sind an der Grenze denen gestrandet, zusammen mit 250'000 anderen. Und wenn der Mensch mal auf Ground Zero angekommen ist, dann geht sein Herz auf. Wenn die Kartenhäuschen von Religionen zusammenfallen, dann sind die Menschen offen. Und die Offenheit, die will man brauchen, um ihnen Hoffnung zu setzen in ihre Herzen hinein. Das ist das, was wir gemacht haben. Da sind Hunderte zum Glauben gekommen und andere werden es noch werden. Das Zweite, bitte. Das ist so ein Bild von einer Jesidin, das ist eine Sexsklavin, die vom IS verschleppt worden ist. Sie konnte sich freikaufen. Sie hat nachher in ihrer ganzen Not zu Jesus gefunden und hat so ein Selbstporträt gemacht und gesagt, und Jesus ist der, der meine tiefsten Nöte, der meine abgrundtiefen Schmerzen hat angefangen zu heilen und wiederherstellen. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Wir haben in diesem Gebiet im Shingal, das ist im Norden vom Irak, das ist ein Tal, wo es etwa 90'000 Leute hat. 70'000 Leute von denen sind vor 2,5 Monaten intensiv und akut gefährdet gewesen, nach dem Verhungern, nach dem Erfrieren. Und wir haben eine Anfrage bekommen, könnt ihr dort helfen? Kennt ihr jemanden dort drin? Wir haben gesagt, ich weiss nicht, ob wir jemanden kennen. Ich muss erst mit meinem Projektleiter vor Ort schauen, ob wir Bezug zu diesen Leuten haben. Dann rufe ich dem an, meinem Projektleiter dort tun. Und er sagt, weisst Sascha, ich habe mich nicht gewagt, dir anzuluten. Weil immer, wenn ich dir anrufe, muss ich betteln um Geld, weil wir da wieder etwas haben. Und dort ist wieder ein Projekt, das neu im Starten ist. Und das Mal habe ich mich wie nicht gewagt. Und wir sind seit 4 Tagen intensiv am Betten, dass die Leute, die 70'000 Christen, Jesiden und kurdische Flüchtlinge, dass die nicht verhungern in diesem Shingal-Gebiet. Weil links und rechts sind sie vom IS eingekesselt. Die Versorgungsroute wird regelmäßig von der türkischen Armee bombardiert. Also man kommt dort gar nicht rein. Das Gebiet gehört 3 kurdischen Volksparteien, die miteinander nicht eins sind. Es gibt keine Möglichkeit, dort reinzukommen. Und Geld haben wir schon auch nicht. Und jetzt sind wir einfach am Betten. Und dann sage ich, ja, wir haben vor einer Viertelstunde eine Frau angerufen, eine ehemalige Missionarin aus Afrika. Die hat irgendwie es geschafft, 100'000 Franken auf die Seite tun, und hat sie gesagt, wenn du irgendjemanden kennst, der diesen Leuten helfen könnte, dann überweise ich dir 100'000. Dann hat sie die 100'000 überwiesen. 2 Tage später ein ehemaliger Studienkollege von der Bibelschule läutet an und sagt, du, ich habe vom Missionskonto noch 35'000. Wenn du es brauchst, gib es. 2 Tage später läutet eine Privatperson aus Zermatt an und sagt, ich habe noch 25'000 Franken auf dem Konto. So sind innerhalb von einer Woche über 150'000 Franken zusammengekommen. Mit diesen 150'000 Franken sind wir mit 2'000 Petrolheizöfen mit 3 Lastwagen in das Gebiet rein, wo man eigentlich nicht rein kann, wo man nicht durch kann. Irgendwie ist es eben gleich gegangen. Management by Heaven. Und wo wir dort drin waren und die Petrolheizöfen, die Esswaren, die Decken, die Kleider abgeladen haben, da hat es angefangen zu schneien. Das Team ist rausgefahren. Eine Woche später ist die Versorgungsroute bombardiert worden. Du kommst nicht mehr rein. Also Gott ist rechtzeitig, im richtigen Moment und am richtigen Ort da. Und das ist das, was wir seit Jahren, seit Jahrzehnten immer wieder erleben. Du bist da unten mit deinem 1. Promille und du brüllst in den Himmel und Herr, hilf und Herr, mach. Und er macht seine 999 und wir laufen ihm irgendwie hin nachher. Dann das 3. Voilà, das ist unsere Community, unser AVC Flüchtlingszentrum in Athen drinnen. Wir haben das im Glauben mal geöffnet. Ich denke, es kommen dann so 50 Leute pro Woche. Unterdessen kommen 2-mal pro Woche gegen 300 Leute. Da sind schon x Taliban sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, sind weitergezogen, sind unterdessen in der Taliban-Kirche in Italien. Also ehemals Taliban-Kirche, so muss ich sagen. Das nächste Bild. Heute Morgen habe ich ein WhatsApp-Bild bekommen und effektiv in unserer Kirche in Athen drinnen ist heute ein Taufgottesdienst. This morning. You see that? Kriegen ihr überhaupt etwas mit? Habt ihr irgendetwas im Ohr? Kriegen ihr Übersetzung? Keine Übersetzung. Okay. Also, eure Brüder und Schwestern hier in Athen drinnen und die werden heute getauft, wenn ihr heute getauft werdet. Sind Afghanen, sind Iraner, sind Leute, die als Migranten, als Flüchtlinge über den See, über die See hineingekommen sind, über die Türkei hineingekommen sind und jetzt hier gestrandet sind, ihre Herzen aufgetan haben und Jesus kennengelernt haben. Voilà, das Nächste bitte. Nahrungsmitteltransport in Syrien. Das ist auch so eine Sache. Wir haben während Monaten für die abgeschlossene, isolierte Stadt Kobane gebetet, weil die sind kurz darauf am Verhungern gewesen, über 40-50'000 Leute. Und wir haben alles versucht zu machen, was man kann, politisch. Wir konnten mit dem kurdischen Außenminister reden. Wir haben vor dem EU-Parlament eine halbe Stunde reden und unsere Not darbringen. Damals an Merkel und Cameron, wie sie alle heißen, hat alles nichts gebracht. Wir sind mit der rechten Hand vom US-Außenminister John Kerry sind wir auf Kobane reingeflogen. Auch nicht geholfen. Und dann haben wir wieder angefangen, intensiv zu beten. Und Chilen aus Italien, die das 24-7-Gebet gestartet. Am letzten Tag vom Gebet und Fasten geht die Grenze von Nordirak auf Syrien aber auf und drei Lastwagen mit Nahrungsmitteln gehen durch. Am ersten Tag werden sie beschossen von der türkischen Grenze. Kommt ein WhatsApp rein, betend rasch, wir werden angeschaut, wir werden beschossen. Am nächsten Tag kommt ein WhatsApp rein, betend auch rasch, wir werden vom IS angegriffen. Und dann denkst du, mei, was passiert wieder da unten. Und dann fährst du irgendwie fährst auch richtig an von beten, oder? Also ich als westlicher Christ ab und zu betest, weil man als anständiger Christ betet. Aber wenn es dann wirklich die Not und die Türen klopft, dann fährst du also richtig an von beten. Dann fährst du auch richtig brüllen aus dem Herzen raus. Und 10 Minuten später kommt das nächste WhatsApp rein. Aus dem Nichts raus sind die kurdische Soldaten aufgekreuzt. IS ist neutralisiert, Lastwagen durchlöchert. Aber wir sind auf dem Weg nach Kobane und das Essen wird rechtzeitig ankommen. Das nächste bitte. Voilà, Essensmittelverteilung. Da, ausserhalb von Aleppo sind 600 Familien gestrandet, 3000 Leute. Wir müssen mitten durch IS-Gebiet durchfahren. Das war auch so ein Schlüsselerlebnis für mich als westlicher Christ. Wir haben unseren Leuten gesagt, hey, ihr habt auch Kinder, ihr habt Familie. Ihr müsst mitten durch das Gebiet durchfahren, IS-Gebiet, um diesen 3000 Leuten Essen zu bringen. Wenn ihr denen nicht bringt, die werden wahrscheinlich gottsjämmerlich verhungern. Aber ihr müsst das nicht machen. Und dann, Weil ich könnte sterben, oder? Und dann sagen die vier Muslime sagen uns, also wir verstehen euch westlichen Christen nicht richtig. Ihr seid seit 20 und 30 Jahren gläubig. Und wir sind Muslime gewesen. Wir haben das Leben lang versucht, wie kommt man in den Himmel? Wie können wir es schaffen, dass wir bei Allah angenommen sind? Weil hat Allah einen guten Tag, kommst vielleicht in den Himmel, hat Allah einen schlechten Tag, kommst ganz sicher nicht in den Himmel. Und außer du stirbst im heiligen Dschihad, dann schaffst es gerade in den Himmel. Und wir haben uns Gedanken gemacht, jetzt haben wir endlich Jesus kennengelernt. Und durch Jesus haben wir ewiges Leben bekommen. Und er hat unsere Namen ins Buch vom Leben eingeschrieben. Und wenn wir sterben, dann gehen wir in seine Herrlichkeit. Und jetzt sagen ihr alten Christen, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht sterben. Weil wo ist das Problem? Versteht ihr? Wo ist das Problem, wenn wir sterben? Wir gehen doch immer, wir gehen gerade dort her, wo wir immer hergehen wollten. Und dort denke ich, jawohl, das ist der grosse Unterschied, glaube ich, von uns im Orient und von uns im Westen oder innen im Orient. Wir westliche Christen, also wir häufig denken, wir wären 200 Jahre alt und weil wir so gute Christen sind, gibt Gott uns noch einen Bonus von 50 oben drauf. Wir sind unsterblich, oder? Aber dort unten ist Leben und Tod so nah beieinander. Das hat mich tief beeindruckt, dass sie sagen, wo ist das Problem, wenn ich sterbe, gehe dort her, wo ich immer hergehen wollte. Mit unserem Team sind wir mit drinnen. Das sind alles junge Konvertiten, 1-2 Jahre im Glauben. Weiter bitte. Das ist auch so eine lustige Geschichte, ich muss ein bisschen vorwärts machen. Wir haben unser junges Team, die haben eine Baufirma gegründet, das ist in Kobane. Kobane heisst Quelle der Araber. Die stehen vom IS zerstörte Schulen wiederherstellen. Für 4.000 bis 6.000 Euro kann man so eine Schule herstellen. Da kommen Kinder von 5 Dörfern und laufen mit in die Wüste. Hast du früher nach Wasser gesucht, hast du 50 bis 60 Meter in die Erde runterbohren, um eine schlammige Brühe rauszuholen. Und die Christen, weil einfach die Hand vom Herrn auf ihnen ist, weil einfach Gunst im Leben von einem Christ ist, nachdem sie die Schule fertiggestellt haben, gehen sie 50 Meter außerhalb der Schule her und setzen den Bohrer einfach mal so an. Sie wissen nicht mal selber, wieso. Zwischen 2 Meter und 3 Meter stoßen sie auf eine unterirdische Quelle und das Wasser sprüht aus dem Boden raus, wie aus einer Fontäne raus. Und die Reaktion von Tausenden von Muslimen rundherum war im Fernsehen und im Radio, der Segen vom Gott von der Christen ist wieder zurück im Land. Sogar Wasser fließt aus der Wüste raus. Ich finde das so der Hammer. Das sind unsere 3 Jungs da. Das nächste bitte. Was wir haben, sind Motorrad-Evangelisten. Die gehen mit einem Beamer, mit einem DVD-Player, gehen die von Dorf zu Dorf. In den Stuben drinnen zeigen die den Jesus-Film, bekehren sich Leute dort, wo es wirklich echte Herzensbekehrungen gewesen sind. Die begleiten sie, bejüngern, begleiten und dann werden sie getauft, wie heute Morgen die Leute getauft werden. Und so entstehen Gemeinden in jensten Dörfer im ganzen Syrien. Das nächste bitte. Was wir auch haben, ist so eine fahrbare Klinik. Die haben wir über ein Jahr lang gebraucht, bis die fahrbare Klinik, das ist ein Lastwagen mit einer Klinik hinten drauf, bis die endlich in Syrien war. Wir haben vier Ärzte angestellt, einen Kinderarzt, eine Gynäkologin, eine Hebamme und einen Allgemeinpraktiker, einen Chauffeur und einen Soldat. Die fahren da daher, da kommen die Leute zum Teil zwischen 70 bis 1000 Leute pro Tag. Während die Ärzte innen dran am Behandeln sind, sind sie draussen am Evangelisieren und verteilen die Bibel. Und das hat es noch nie gegeben in der Geschichte von diesem Ort. Das nächste bitte. Voilà. Das Neueste, was wir haben, ist quasi Battlebrief von Kindern und von Erwachsenen, die gekommen sind. Das ist ein Camp im Norden von Irak, außerhalb von Erbil. Das sind 3.500 Leute. Die sind schon vor 25 Jahren hierher geflogen. Das sind Papierlose, quasi Namenslose, Nicht-Existenz. In den Iran dürfen sie nicht gehen, da kommen sie ins Gefängnis. Im Irak haben sie auch nichts zu sagen, weil sie kein Papier haben. Und die battlen und sagen, kommen und helfen uns. Und wir haben gesagt, wir können nur helfen, wenn wir euch das Evangelium erzählen dürfen. Dann sagen sie, das ist noch so willkommen, kommen und erzählen uns alle. Alles, was wir von Jesus wissen. Und seit Anfang April haben wir 4 Missionare hier und haben Englischunterricht. In den ersten 2 Tagen haben sich 180 Leute angemeldet. Wir haben 2 Krankenschwestern hier, die hunderte von Leuten kommen und sich behandeln lassen. Sie gehen von Zelt zu Zelt, von Haus zu Haus, erzählen den Leuten von Jesus. Und das finde ich einfach, der Himmel ist offen und du musst einfach gehen. Und wenn jemand gerade Zeit hat, dann ich suche Leute, die 2 bis 3 Monate dort runtergehen. Das nächste bitte. Ist das letzte? Okay, super. Vielen Dank. Ja, ich finde es absolut der Hammer, was passiert. Also ich bin total excited, was geschieht. Und heute Morgen so eine Botschaft, wenn es um Taufe geht, wenn es um Neuanfang geht, dann ist das für mich so das Bild vom Bartimäus, der blinde Bettler, ist für mich so ein Bild für jemanden, wo Jesus noch nicht kennt. Ich glaube, alle, wo noch nicht Jesus kennen, sind grundsätzlich blind und sind Bettler. Sie sind nicht in ihrer Berufung drin. Und von dem Bartimäus heisst es, wo Jesus mit seinen 12 Jungs und wahrscheinlich hunderte von Leuten, wenn nicht tausende im Schlepptau, durchs Land gezogen ist, auf Jericho, durch Jericho durchgezogen. Und dann ist der Bettler, der Bartimäus, sitzt am Strassenrand. Und dann heisst es in Markus Kapitel 10, Vers 47, der Bartimäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll stille sein. Das ist ein heiliger Mann, wir sind doch in der Kirche, bis ruhig. Doch er schrie umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Und die Gleichlichen vorher sagten, sei ruhig, der Heilige Mann ruft dich. Sagen jetzt, sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, hü, hü, hopp, hopp, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Das ist dann mein Bartimäus-Mantel, muss ich geschwind anlegen. Einfach eine kleine Demonstration. Man muss sich vorstellen, der Bartimäus, der sitzt Jahr und Tage an dem Strassenrand, blind, arm, ein Bettler. Das Einzige, was er hatte, ist sein Mantel. Sein Mantel war seine Identität. Du musst dir vorstellen, die paar Rappen, die er hatte, das war seine Schaffhauser Kantonalbank. Das ist das, was er auf sich trägt. Sein Mantel ist sein Zelt, ist sein Haus, sein Einfamilienhäuschen, sein Schloss. Das ist das Einzige, was er hatte, Tag und Nacht. Sein Mantel war seine Vorratskammer. Sein Mantel war sein Kühlschrank. Und das der Paprika, das Einzige, was er auf sich hatte, ist eigentlich das hier drin gewesen. Und Kegifred hat es auch noch nicht gesehen. Und ein paar Chupa Chups hat es auch. Übrigens, ich bin im Engadin, mein Nachbar ist der Mr. Chupa Chups. Das ist ein Italiener, der hat für x Millionen ein Haus gekauft. Das ist ein altes Engadiner Haus, 500 Jahre alt, hat es für x Millionen ausgebaut. Und das einzig und allein, weil er so Schlägstängel verkauft hat, ist das nicht. Musst du einfach bitte Gott, dass er dir wirklich so Gedanken gibt, wie du kannst aus wenig viel machen. Und jetzt ist der Bartimäus da und hört, Jesus ruft ihn, komm zu mir. Und das Erste, was er macht, ist ein Akt vom Glauben. Er nimmt seinen alten Bettlermantel, zieht das Teil aus und wirft den einfach fort. Und das Wichtigste von dem ist, er hat begriffen, wenn ich nicht mein altes Leben ganz hinter mir lasse, dann kann ich nicht frei zu dem Jesus kommen. Und wenn ich nicht frei zu dem Jesus komme, dann kann er mich nicht fragen, was er mich eigentlich gerne fragen möchte. Darum wirft er seine alte Identität ab. Und dann heisst es da, was möchtest du von mir, fragt ihn Jesus. Jesus fragt ihn, was willst du von mir? Und ich glaube, Jesus fragt dich erst dann, was willst du von mir? Was darf ich dir, Mensch, tun? Jetzt bist du ein Sohn, jetzt bist du eine Tochter geworden. Was darf ich dir tun? Ich will dir Gutes tun, aber was darf es sein? Aber ich glaube, diese Frage stellt dich Jesus erst, wenn du einen radikalen Schnitt gemacht hast zu deinem alten Leben. Wenn du sagst, mit dem alten Bettler-Mentalität, ich bin kein Kloschar, der unter der Brücke wohnt, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Ich bin ein Königskind, ich bin ein Sohn und ich bin ein Tochter vom lebendigen Gott. Und jetzt fragt dich Gott, was darf ich mit dir tun? Ich will Geschichte mit dir schreiben. Ich will dich als ein Werkzeug in meiner Hand brauchen. Ich will, dass du ein Repräsentant vom Himmel bist. Ich will, dass du die Herrlichkeit vom Himmel da runterführst. Ich will, dass du mit Zeichen und Wunder und Kraft und Vollmacht unterwegs bist. Aber das bedingt, dass ich mit meinem alten Leben einen Cut mache. Als ich mich bekehrt habe, da bin ich so heiß unterwegs gewesen. Wenn mir die Hand catcht, hat sie die Hand verbrennt. Aber es ist nicht immer so gewesen. Es ist nicht immer so geblieben. Nach ein paar Jahren später ist das Ganze abgeflacht und abgeflaut und mein Leben ist so langweilig geworden. So stinklangweilig. Bis ich gesagt habe, Jesus, das kann doch nicht sein. Ich will kein stinklangweiliges Christenleben haben. Jetzt habe ich nochmal müssen, den Mantel, den ich irgendwo wieder angelegt habe, habe ich nochmal müssen neu ausziehen und vergraben und nicht mehr vorholen. Und dann hat mich Jesus gefragt, und jetzt sagst du, was willst du, dass ich mit dir tue? Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich will alles, was zwischen den zwei Buchdeckeln im Neuen Testament geschrieben ist, alles ein Zeichen und Wunder will ich erleben. Ich bin auch bereit, alles herzugeben. Außer nach Sibirien und nach Afrika darfst du mich nicht schicken. Aber sonst bin ich bereit, überall herzugehen. Und Gott nimmt dich ernst bei solchen Gebet. Und dann, was heisst es? Wenn du mal deinen alten Bettlermantel ausgezogen hast, dann heisst es im Galater Kapitel 3, ab Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Christus selbst. Und jetzt, wie machen wir es, dass das Gewand anfängt, scheinen gegen raus? Also, ich weiss nicht, die unter euch, die geheiratet sind, die wissen, wie das zuhause läuft. Die Frau, da kommt also der Pöstler, kommt ja täglich und jeden zweiten oder dritten Tag, wenn sie muss oder in der Hochkonjunktur, so im Frühling oder so im Herbst oder wenn die Mode wechselt, dann kommt von diesen verschiedenen Modeanbietern, kommen die Päckchen ins Haus rein und der Pöstler stapelt das Zeugs und kommt zur Tür rein und nachher tut es dort her und dann das eine ist vom Zalando und das andere ist von einem anderen und so und dann packt die Frau aus und sie legt an und dann musst sagen, welches ist das Schönste? Ist es weiss, das blau und das rote? Und du sagst als Mann, sagst natürlich, das Erste, was sie anlegt, sagst, das ist super. Und dann sagt sie, jetzt warte, bis das andere hast. Und dann legt sie das Blaue an. Und dann sagst, das ist auch schön. Und dann sagt sie, wieso gefällt dir das Blaue nicht? Doch, es ist auch schön, aber das Weisse haben wir jetzt noch schöner gefunden. Ja, aber das ist das Rote noch gar nicht gesehen. Und so geht es während 1-2 Stunden, oder? Musst du denn da. Und der eine Teil schickt sie wieder zurück und eins behalten sie dann. Aber es würde einer Frau nie in den Sinn kommen, ein neues Kleid anzuziehen und das nicht gegen außen zu präsentieren. Es würde ihr nicht in den Sinn kommen, ein neues Kleid zu kaufen und einen alten Bartimäus-Bettlermantel anzulegen, damit ja keiner sieht, was für ein neues, schönes Frühlingskleid sie angelegt hat. Sie gekauft hat, sie investiert hat, der Mann gezahlt hat. Aber uns Christen geht es vielmals so, oder? Wir legen Jesus als ein neues Kleid an, als ein neues Gewand, sind eigentlich beauftragt als Ambassadors, als Botschafter an Christi, statt genau das zu tun, was Jesus vor 2000 Jahren angefangen hat. Die Kranken gesund zu machen, die Aussätzigen rein zu machen. Ist jemand früh verstorben, holen ihn zurück ins Leben. Ist jemand krank, machen ihn ein bisschen gut gesund. Bring den Himmel da auf den Boden ab, dass die anderen sehen, der Gott, der existiert. Der existiert. Es ist ein Geistgott, es ist ein unsichtbarer Gott, aber ein existiert. Ständiger Gott. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man das machen, dass man das Gewand von Jesus möglichst intensiv gegen aussen strahlen lässt. Und ihr wisst, wir haben gerade Ostern hinter uns. Und ich habe die Ostergeschichte gelesen und dort ist mir etwas aufgegangen, wo wir jetzt Jahre, jetzt sind wir 30 Jahre Christ. Und es zeigt einfach, wie schwer von Begriff das man ab und zu ist, also ich. Und ich lese das im Johannes Kapitel 13, das Abendmahl. Am Tag vor der Kreuzigung, am Tag vor der Geiselung, ist Jesus mit seinen 12 Jungs zusammen und sie haben Abendmahl. Sie feiern ein feines, gutes Essen ein Mal. Und während dem Essen heisst, steht Jesus auf, er zieht sein Obergewand ab, legt eine Schürze an und fährt Wasser in einen Krug an von Güssen und geht bei seinen 12 Jungs vom einen zum anderen und tut ihm die Füße waschen. Etwas, wo man unter Gleichgesinnten nie gemacht hat. Füße waschen, da ist etwas gewesen, wo der letzte, ja, der allerletzte, der geringste von den Sklaven, von den Dienern, den anderen gemacht hat. Das ist der allerletzte Job gewesen im Haushalt, wenn jemand zu Besuch gekommen ist. Und jetzt kommt der Jesus, der angesehene Meister, der Herr von allen Herren, der Wundertäter, der, wo Tausende hinten angelaufen sind, vielleicht Zehntausende, der kommt und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und dann kommt er zum Petrus und natürlich hat es eine Reaktion geben, wenn er zu Petrus kommt. Und dann sagt Petrus, Herr, du willst mir die Füße waschen. Du willst mir die Füße waschen. Und Jesus sagt, Petrus, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Und die Reaktion von Petrus, natürlich, sagt er, Herr, nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Das kommt also gar nicht in Frage. Absolut ein No-Go. Geht gar nicht. Und dann heisst es, sagt Jesus, wenn ich sie dir nicht wasche, Petrus, hast du keine Gemeinschaft mit mir. In anderen Übersetzungen, finde ich, heisst es besser, hast du keinen Anteil an mir. Und ich glaube, das ist der Moment, wo der Heilige Geist einen Moment das Herz und die Gedanken von Petrus aufgeschlossen haben. Und das, er versteht, was heisst das? Kein Anteil an Jesus haben. Ich meine, Jesus war der König der Könige gewesen. Er war der Herr gewesen, er war der Wundertäter gewesen. Er war der gewesen, wo man seit Jahrtausenden auf ihn gewartet hat. Er war der gewesen, wo die Kranken gesund gemacht hat. Die Verstorbenen sind zurück ins Leben gekommen. Er war voller Vollmacht, Kraft und Autorität gewesen. Und Petrus versteht, wenn ich will, Teil an dem haben, was Jesus hat, dann hat die Fußwäsche eine ganz tiefe Bedeutung. Und er fährt davon zu begreifen, was Jesus ihm erklären wollte. Jesus hat ihm eigentlich gesagt, Petrus, wenn du nicht lernst, demütig werden von ganzem Herzen, wie ich demütig bin, wirst du keinen Anteil an der Autorität und der Vollmacht haben, die ich habe. Er hat gesagt, Petrus, wenn du nicht lernst, dienen und der Geringste zu werden, wirst du keinen Anteil an den Zeichen und den Wunder und dem Übernatürlichen haben, wie ich es habe. Und er hat gesagt, und Petrus, wenn du nicht lernst, ein heiliges Leben leben, wenn ich ein heiliges Leben lebe, dann sind die Geschichten, die ich tue habe, und die Zeichen und die Wunder sind für dich nur Theorie. Du wirst nie in das hineinkommen. Und wenn er das begreift, dass die Früchte gegen aussen mit den inneren Werten zu tun haben, mit Demut, mit Heiligkeit und mit Dienstbarkeit, sagt Petrus, Herr, nicht nur meine Füße, mein Kopf, meine Hände, alles unter der Achsel, überall, wäsch mich, wo immer du nur kannst. Ich will alle Anteil haben an dir, wie es nur möglich ist. Und ich habe vor Jahren Jesus gesagt, Jesus, du kannst mich brauchen mit allem, was ich bin und was ich kann. Unter der einen Bedingung, dass all die Wunder, die da drin sind, die will ich mit eigenen Augen sehen. Und dann habe ich einen Vertrag aufgesetzt mit Jesus. Er hat gesagt, heute übergebe ich, Sascha Ernst, dir mein Leben. Du kannst mich hinsenden, wo immer du willst, Jesus. Du kannst haben von mir, was immer du willst. Viel ist es nicht mehr. Ich habe gerade vorher eine Firma verloren, die ich geleitet habe. Er hat gesagt, auf Sibirien eben sollst du mich nicht schicken, auf Afrika auch nicht. Aber sonst kannst du alles haben. Unterzeichnende Sascha, und ich sagte, Jesus, du kannst ja nicht unterschreiben, darum unterschreibe ich für dich, Jesus. Und dann hat es eigentlich angefangen. Nicht gerade sofort mit Zeichen, mit Wunder. Zuerst, was er gesagt hat, ist, jetzt will ich zuerst mal zu lernen, Gemeinschaft mit mir haben. Dann musste er zuerst mal lernen, täglich einfach Zeit vor seinen Füßen zu verbringen, wie Maria, nicht wie Magda. Früher bin ich nicht Magda gesehen, im Zug rumgerannt, oder wie Martha im Zug rumgerannt. Und jetzt musste ich lernen, wie Maria zu seinen Füßen sitzen. Und nach monatelangem Sitzen und ihn suchen und sein Angesicht suchen, ist plötzlich eine Dimension hat angefangen, die ich mir immer gewünscht habe. Und heute darf ich sagen, ich darf, glaube ich, jedes neutestamentliche Wunder habe ich gesehen. Wie die Lahmen gehen, wie die Tauben hören, wie die Blinden sehen, wie sogar zu früh Verstorbene zurück ins Leben können. Wir haben vor ein paar Monaten haben wir eine Frau gehabt, die hat mir angerufen, eine Frau, die so sporadisch zu uns in die Gemeinde kommt. Und du musst eben wissen, wenn die Not an die Tür klopft, mit wem bist du verbunden, mit wem bist du neu gemacht. Lebst du ein Leben, das demütig ist? Lebst du ein Leben, das heilig ist? Lebst du ein Leben, das ein dienstbares Leben ist? Dann kannst du all die Sachen abzapfen und abrufen, die der Himmel für dich parat hat. Die Frau läutet an und sagt, hey, ich habe eine riesen Not. Du weißt, ich bin in Scheidung, wir haben 4 Kinder und der dritte von meinen 4, der hat das wie nicht mehr gepackt. Der hat so einen innerlichen Zerriss gehabt, dass Vater und Mutter sich trennen und er weiss nichts Besseres, als ein Wochenende bei der Grossmutter zuhause geht er ins Badzimmer, tut den Spiegelschrank auf, nimmt eine Flasche Nagellack im Pferner raus und stürzt die runter. Geht natürlich sein 13-jähriger, sein 12-jähriger Körper geht am Boden. Die fängt er an von wiederbeleben. Der kommt träger, fliegt ihn auf Chur aus ins Kantonsspital. Und die Mutter ist am Weinen, am Schreien am Telefon und sagt, mein Sohn wird sterben. Mein Sohn wird sterben. Die Ärzte haben gesagt, er mag vielleicht leben, vielleicht kann er überleben, vielleicht auch nicht. Sein Leben hängt an einem kleinen, feinen Fädeli. Wir können ihnen null Garantie geben. Überlebt er die nächsten 6 bis 7 Stunden, kommt er höchstwahrscheinlich durch. Aber wir können ihnen keine Garantie geben. Das ist die Mutter und schreit und weint am Telefon. Und du bist da und denkst, Mann, Jesus, jetzt kommt es darauf an. Jetzt kommt es darauf an, ob das alles nur Theorie ist oder ob das zu ihnen lebendig geworden ist. Und wo ich dort innerlich auch schreie, so das Gebet von David, könnt ihr mal selber nachlesen, im Psalm 18. Keine Zeit jetzt, um darauf einzugehen. Aber das ein schreiendes Gebet, wo du weißt, im Himmel kommt es an und der Herr hört es. Und ich schreie mit ihnen am Telefon und sage, Herr, griff, ich mach etwas. Und dann fragt mich Jesus, was ist passiert, wo der Junge 9 Jahre alt war? Und ich sage, wo der 9 war. Was war es, als er 9 war? Als er 9 war, hat er sein Leben dir gegeben. Hat er den alten Bettlermantel Bartimäus ausgezogen. Hat dich Jesus Christus als ein neues Gewand angelegt. Er ist von Neuem geboren worden. Er ist in einem Bund mit dem lebendigen Gott eingestanden. Das ist passiert, als er 9 war. Und sagt Jesus, jawohl. Und was steht in Markus Kapitel 16? Steht dort, dass Gläubige werden giftige Schlangen am Boden aufheben und sie werden tödliches Gift trinken und es wird ihnen nichts anhaben. Sag ich, weisst du was? Wenn jemand im Bund ist mit dem lebendigen Gott, dann können wir aus Wort Gottes stehen. Und es steht geschrieben, er darf tödliches Gift trinken und es wird ihm nichts anhaben. Und jetzt werden wir diese Wahrheit so lange in den Himmel aufbrüllen, bis wir Frieden auf dem Herzen haben. Also nach 10 Minuten und 1/4 Stunde ist der Frieden gekommen. Und nach 7 Stunden ist die Antwort aus dem Spital gekommen. Der Bub hat überlebt und eine Woche später ist er wieder in der Schule gesehen. Und ich finde, das ist das, zu dem wir berufen sind. Als Diener und als Botschafter und Christi Stadt, die Frucht von dem Jesus gegen raus zu tragen, in dem sie inneren Wert stimmen. Ich lebe ein heiliges Leben, weil mein Gott ist ein heiliger Gott. Ich lebe ein demütiges Leben, weil die Bibel sagt, der Demütige lasse es gelingen. Und ich lebe ein dienendes Leben, weil er sagt, der Größte unter euch sein will. Und was ist der Größte? Gott redet nicht mit Titeln, der anerkennt ist. Nein, der Größte ist der mit der meisten Kraft, mit dem meisten Einfluss, mit dem meisten Zeichen, mit dem meisten Wunder, mit dem meisten Gebetserhörungen. Der soll der Diener von allen werden. Das alles andere ist gratis, was dazu herkommt. Und das ist das, was ich heute Morgen den Jungs, die heute Morgen da nichts verstanden haben, weil sie keine Übersetzung haben, ich hoffe, dass sie das wie begreifen, die Chance, die sie kriegen, von Gott ein neues Leben anzufangen. Und du, der schon mit Jesus unterwegs bist, dass du immer wieder den Weg vor Demut gehst, vom Dienen gehst und das Leben in Heiligkeit lebst. Lass uns noch aufstehen zum Gebet, dann schliessen wir mit dem. Vater im Himmel, es ist so gewaltig, was auf dieser Welt passiert. Du bist der Gott, der wirkt, wie er noch nie gewirkt hat. Mit Zeichen, mit Wunder, übernatürlichst, einzigartigst, Jesus. Herr, ich bin so beeindruckt von dir. Und ich glaube, Jesus, ist der schwierigste Ort auf dieser Welt als Christ, heiß zu bleiben und heiß zu leben. Ist bei uns im Westen, wo wir so wenig Not haben, wo wir alles im Überfluss haben, Jesus. Herr, und so schnell kann man den alten Bettlermantel, die alte Identität kann man so wieder anlegen und in alte Muster zurück hineinfallen. Und Vater, wir wollen heute sagen, falls das passiert ist, Herr, dann wenn wir sagen, nein, Herr, wir ziehen die alte Identität aus und wir ziehen Jesus als das neue Gewand an. Und wir wollen das neue Gewand repräsentieren in Demut, in Heiligkeit und in Reinheit.
damit die Kraft vom Himmel gegen raus wirkt und viele, viele Menschen, Jesus, zum Glauben zu dir finden. Vater, ich bitte dich für das Segen für jedes Einzelne, das da drinnen ist. Segne jedes Einzelne an Geist und Seele und Lieb. Herr, in jeglicher Not, wo sie mögen drinnen sein, zeige ihnen, dass kein Berg zu gross ist, kein Not zu gross ist, wo du nicht grösser bist, wo du nicht helfen könntest, Jesus. Herr, aber zeige uns auch, dass du uns willst, und zwar ganz mit Hut und Haar. Dass es nicht möglich ist, einen Kompromissstil zu leben, Jesus. Ein bisschen mit dir und ein bisschen nicht. Nein. Herr, lass uns einen Herzensentscheid treffen, wie die sich heute taufen lassen. Wenn mein altes Leben untergeht, dann stirbt es und es kommt nicht mehr zurück ins Leben. Das, was neu lebt, bist du, Christus, in mir. Du in mir und du durch mich. Und ich danke dir, Herr, dass du das ernst nimmst. Wenn wir uns nochmal neu dir hergeben, dass du uns aufnimmst von dem Altar und uns gebrauchst als ein Werkzeug in deiner Hand, das dich verherrlicht, wo dich gross macht. Herr, wo du durch uns kannst wirken, wo die Lahmen dürfen rennen, die Tauben dürfen hören, die Blinden dürfen sehen und viele, viele Bettler dürfen ins Himmelreich von dir hineingeschleust werden. In Jesu Namen. Amen.